Wir waren in Amerika bis vor einer Woche. Das ist erste Woche her. Und zwar sind schon ewig. Es ist so viel gegangen letzte Woche, so viel Neues gewesen, so busy gewesen, dass es ja schon wieder wie völlig verschwunden ist fast. Wobei es ist nicht wirklich so, nur so vor der Gründung. Und ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, immer wieder so, ja, was wäre eigentlich dran? Ich habe ja eine Zeit lang das Alte Testament mit nach angeschaut, da sind wir noch bei weitem nicht fertig und gleich habe ich das Gefühl gehabt, es ist mal gut, wenn wir da noch ein bisschen etwas anderes machen. Ich habe primär eine Person und ein paar andere angeschaut, sonst nicht. Und immer wieder so die Gedanken durch den Kopf gegangen, im Zusammenhang mit wie wir sind, wer wir sind. Und mehr im Stil so, was für eine Art von Menschen will der Herr? Und ich habe mir dann überlegt, ja, das ist sicher etwas ganz Interessantes und das ist sicher etwas Neuliegendes. Und ich habe mir dann einen Titel gemacht für, ich weiß nicht, wie manchmal mal schauen, wie es wird, das angenehme Wesen. Und ich möchte ein bisschen mit euch gewisse Aspekte, gewisse Wesenszüge anschauen, wo ein angenehmes Wesen ausmachen. Und das hat jetzt nichts mit dem Gabenmix oder so zu tun, den wir angeschaut haben, sondern wirklich etwas mit dem, was eigentlich an allen von uns sollte dran sein oder darf dran sein. Und es ist nicht lang gegangen, ist natürlich eine primäre Bibelstelle mir in diesem Zusammenhang in Sinn gekommen, wenn es darum geht, ein angenehmes Wesen zu beschreiben. Galater 5,22 ist der erste Text, wo mir in Sinn kam dazu. Ganz, ganz, ganz ein bekannter Vers. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Und das ist für mich eine Beschreibung vom angenehmen Wesen. Und ich glaube, das fällt uns so nicht schwer, das als angenehm zu empfinden. Menschen, die Freude haben, Menschen, die friedlich sind, Menschen, die Geduld haben, die freundlich sind, die gütig sind, die treu sind, die sanft sind oder sanftmütig sind bewusst und die Selbstbeherrschung haben. Und das sind Charakterzüge, Wesenszüge, die wir schätzen. Durchs Banden weg. Und wenn ich da über die Frucht vom Geist anfange nachzudenken, kommt mir auch immer ein Text in Sinn. Und ich habe das 2-3 Minuten schon mal darüber geredet, noch nie hier. Und ich weiss noch, wer das erste Mal über das geredet hat, das war eine Frau. Es hat mir so gut gefallen, dass es eine Frau war. Und ich habe dann den Abschnitt als geistliche Unterwäsche bezeichnet. Wir reden von geistlicher Waffenrüstung. Und die kennen wir auch. Der Punkt ist einfach der, ich habe festgestellt, dass man die Waffenrüstung anlegt und keine Unterwäsche drunter hat, dann ist das wahnsinnig unangenehm, rein bildlich gesehen. Oder? Und Kolosser 3, 12, 13, 14, 15 folgende, redet von dem. Und es ist so witzig, wie hier steht, Vers 12, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die das Band ist der Vollkommenheit, und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Und wenn man das anschaut, ist ganz spannend, was von Frucht vom Geist geschrieben ist und von dem, was wir anziehen sollen. Da ist bei beiden Orten fast überall das Gleiche drin. Es hat bei beiden Orten vieles drin. Die Liebe kommt bei beiden Orten vor, die Frieden kommt bei beiden Orten vor, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut. Und ein paar weitere so Wesenszüge, die wir auch wieder schätzen. So das Thema Demut natürlich. Wir haben nicht gerne die stolzen Leute, das ist unangenehm von dem her. Und das Ertragen, das Gegenseitige, hat mich noch spannend gedacht. Das ist noch so etwas. Der Frieden. Und dann heisst sie noch etwas, und das ist das, was ich dann, dem heute ein bisschen anfange. Und vergebt euch untereinander. Und ich werde dann auch später, wenn ich noch ein bisschen Grundlage gelegt habe für das Ganze, ein bisschen zum Thema Vergebung ein paar Gedanken weitergeben. Weil mir das Wort wirklich in den letzten zwei Wochen permanent durch den Kopf ist und ich habe immer wieder überlegt, ja, was soll ich schwätzen? Und der Begriff Vergebung ist immer wieder gekommen. Ich hatte die Frage auf meinem Herz wirklich, ja, was ist das Wesen? Und das erste, was gekommen ist, ist das Thema Vergebung. Und ich möchte dann zum Thema Vergebung ein bisschen etwas sagen, wirklich. Jetzt aber habe ich mir dann noch weitere Wesenszüge überlegt, die ich denke, die angenehm sind. Ein anderer ist das Thema Annahme. Und weiter ist Hoffnung und so weiter. Und wenn wir noch einen Text mehr dazulegen, zu dem Galater- und Kolossertext, denke ich, wenn wir ein Wesen anschauen wollen, dann könnte man eigentlich noch 1. Korinther 13 nehmen und schauen, was dort zum Thema Liebe steht. Oder? Und wenn man dort anfangen zu schauen, ist spannend, dass dort wieder sehr viel Überlappung ist zu diesen zwei Abschnitten. Und das sind einfach alles Texte, die ein Wesen beschreiben, das angenehm ist. Und ich merke, ich wünsche mir eigentlich, dass man mich als jemand Angenehmes empfindet. Dass man mich als jemand empfindet, wo man gerne mit ihm zusammen ist, wo man gerne mit ihm umgeht. Die Herausforderung, das ist ein anderes Thema, wie man mit dem umgehen kann. Aber sonst denke ich, merken wir, es gibt Leute, mit denen ist man gerne zusammen und mit Leuten ist man weniger gerne zusammen. Und man kann relativ schnell die Punkte festlegen, wo sie sind, warum das man nicht gerne oder warum das man gerne mit jemandem zusammen ist. Und wenn man vor einer guten Grundlage ausgeht, also vielleicht, die Leute sind extrem gerne mit Jesus zusammen gewesen. Die immer zu ihm kommen. Außer die, die ein Problem hatten und es nicht zugeben wollten. Die hatten ein Problem mit ihm. Und das ist einfach so. Und das ist, glaube ich, auch heute noch so, dass Leute, wenn sie etwas haben, wo sie genau wissen, dass es nicht gut ist, also bewusst gegen etwas entschieden haben, dass sie dann mit Menschen, auch wenn sie ein angenehmes Wesen haben, Schwierigkeiten haben. Das ist einfach so. Aber da kann man sich dann selber nicht wirklich etwas dazu tun. Das ist dann eher die Sache von anderen Personen. Jetzt, So ein angenehmes Wesen, das Wichtigste an diesem angenehmen Wesen ist, es widerspiegelt den Teil vom Herrn. Was da in all diesen Texten geschrieben ist, das ist das, was der Herr selber ist. Der Herr ist all das. Der Herr ist Liebe, der Herr ist Freude, der Herr ist Frieden, der Herr ist geduldig, freundlich, gütig, treu, sanftmütig, hat enorm viel Selbstbeherrschung, da bin ich extrem froh drum. Er ist demütig, er vergibt, er ist wahrhaftig, er ist hoffnungsvoll, er nimmt an. Und alle anderen Attribute auch noch. Also das heisst, wenn wir von einem angenehmen Wesen reden, reden wir von einem Wesen, von einer Art und Weise, wie zu sein, wo einfach wieder her ist. Und dann kommen wir relativ schnell natürlich auf die Texte, wo wir sehen, dass der Herr uns eigentlich in seinem Abbild gemacht hat. Und da könnte man das erste Kapitel der Bibel schauen. Und dort steht 1. Mose 1, 27 steht folgende Aussage. Haben wir sicher auch schon gehört. Das ist ganz am Anfang Grundlage, wie der Herr geschaffen hat, bevor alles in die Binsen gegangen ist mit diesen Menschen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Wenn wir natürlich im Bild Gottes geschaffen sind, habe ich das Gefühl, hat das nicht nur mit dem Aussehen zu tun, sondern hat auch ganz klar mit dem Wesen zu tun. Das war ganz klar seine Absicht gewesen. Und darum gibt es im Neuen Testament mehrere Stellen, aber eine unter anderem, wo es im Römer 8, 29 heisst, denn die er ausgesehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und da wieder, dass sie gleich sollen sein wie Jesus. Und da haben wir, ja, und das geht noch weiter, das heisst, über die ganze Bibel hinein sehen wir, dass der Herr den grossen Wunsch für uns hat, dass wir dem Wesen vom Herrn ähnlicher werden. Und dann wäre es natürlich gut, wenn wir das Wesen vom Herrn kennen würden. Sonst können wir das Wesen von uns definitiv auch nicht wirklich anfangen verändern. Aber das Wesen vom Herrn ist natürlich die Person schlechthin. Also wenn ich sehe, wie der Herr beschrieben wird, wie Jesus beschrieben wird in der Bibel, dann muss ich sagen, das ist Nonplusultra. Und das ist es auch. Das ist ganz klar die Art und Weise von Wesen oder Person, die ich mir wünsche. Und die ist so angenehm. Die ist so einladend, so wohlwollend und gleich so klar und deutlich und sicher, dass es genau das ist, was ich mir wünsche. Und wenn der Herr dann sagt, dass er uns in das Wesen will verändern will, dann denke ich, dann ist das Beste, was uns passieren kann. Und dann ist unsere grosse Herausforderung primär das, was wir immer wieder anziehen wollen und immer wieder zu wollen. Und dort ist, wo wir am meisten scheitern. Aber zum Glück ist der Herr geduldig und sanftmütig und langatmig, darum man erwartet und hat Geduld mit uns, wenn wir immer wieder umkehren und so weiter und so fort. Jetzt, beim Herr ist es etwas anderes, der Herr ist einfach so. Oder? Bei uns Menschen, aufgrund von dem, was mal passiert ist und von all diesen Fehlern, die wir gemacht haben, und ich glaube, da kann sich niemand davon ausnehmen, ist es einfach zum Punkt gekommen, dass unser Wesen nicht mehr ganz dem Wesen entspricht, das der Herr mal vorgesehen hat als angenehmes Wesen. Und wir wissen auch, dass Veränderung nicht schlagartig ist, sondern Veränderung ist etwas, was Zeit braucht. Und darum ist die Formulierung aus dem Galater für uns eigentlich eine Ermutigung. Was heisst die Frucht aber? Oder? Was heisst nicht der Zustand, sondern die Frucht? Oder? Das heisst, es ist etwas, das wächst. Unsere Veränderung in diesem Sinne ist ein Wachstumsprozess. Und man kann Wachstumshormone machen und was auch immer, aber wachsen muss es immer noch selber. Es geht immer noch einfach für die Leute zu langsam. Und es braucht, für alles, was wächst, braucht es seine Zeit. Für einen Apfelbaum braucht es echt Zeit, bis er wirklich ein Apfelbaum ist. Der fängt klein an. Und bei allen Sachen, die wachsen, braucht es einfach Zeit. Und die Veränderung kommt mit der Zeit. Und das ist natürlich entscheidend im Zusammenhang, wenn wir das Wesen anfangen zu überkommen, dass wir nicht denken, ich habe mich jetzt entschieden dafür, warum ist es nicht schon da. Das wächst. Das braucht seine Zeit einfach. Und etwas anderes, was mir im Zusammenhang mit dem angenehmen Wesen, mit dieser Veränderung entscheidend ist, es ist vom Herr, es braucht Zeit und das ist meine Überzeugung, wenn ich es nicht selber erlebt habe, kann ich es nicht selber werden. Und das gilt mehr oder weniger für alles. Wenn ich nicht Liebe bekomme, kann ich keine Liebe weitergeben. Wenn ich nicht Freude habe, kann ich keine Freude weitergeben. Wenn ich keinen Frieden bekomme, von irgendwoher muss ich ja Frieden bekommen, sonst kann ich keinen Frieden weitergeben. Wenn ich keine Geduld habe, kann ich keine Geduld weitergeben. Und bei allem ist es gleich. Und so hat das Wesen, das Wachstum in das Wesen auch damit zu tun, ob ich die entsprechenden Wesenszüge auch erleben. Oder erleben. Man kann sich auch wehren gegen das ist wichtig. Aber ich will jetzt bewusst davon ausgehen und einfach allem voran auf den Punkt das Wesen legen, das ist mir so wichtig. Es ist viel entscheidender, dass wir es zuerst mal müssen erleben, bevor wir es weitergeben können. Weil wir können uns abmühen, wie wir nur wollen, Menschen anzunehmen. Wenn wir die Annahme nicht wirklich erlebt haben, dann können wir es nicht weitergeben. Das geht nicht. Wenn wir Vergebung nicht empfangen haben, können wir keine Vergebung weitergeben. Das werden wir noch ein bisschen genauer anschauen nachher. Wenn wir nicht Menschen erlebt haben, die treu waren zu uns, dann können wir auch keine Treue weitergeben. Klar, aufgrund von unseren verschiedensten Arten, wie der Herr es geschafft hat, sind gewisse Sachen bei Menschen mehr vorhanden als andere. Und gleich, jemand, der friedfertig ist, der wird vielleicht weniger schnell verrückt. Und gleich muss der einen Frieden in sich haben, damit er friedfertig bleiben kann. Sonst schafft er es auch nicht. Und so ist es bei allen diesen Wesenszügen so, dass wir sie zuerst müssen erleben, für dass sie wirklich wachsen können. Wir vielleicht nicht am gleichen Ort da, aber wachsen können sie nur dann, wenn wir es selber auch erleben. Und das ist etwas, was ich sehr viel gemerkt habe, auch gerade in der Zeit, wo wir in Amerika waren, da haben wir sehr viel einfach erlebt und wir haben gar nicht gross etwas gemacht. Wir haben sehr viel erfahren und erlebt und gemerkt, wie die Menschen uns gerne haben, wie sie Geduld haben mit uns, wie sie wirklich freundlich sind mit uns, wie sie sanftmütig sind, wie sie, ja, friedlich sind, wie sie uns gerne haben, wie sie gut sind zu uns, Güte, oder? Und so das zu merken, hat mich einfach auch dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir haben das erlebt, jetzt wollen wir es auch weitergeben. Das hat er sicher schon ein paar Mal von uns gehört, ich war schon länger mit uns unterwegs. Und ich will eigentlich normalerweise auch nicht über etwas erzählen, was ich selber nicht erlebt habe. Weil ich merke, was soll ich schon weitergeben? Und dazu gibt es für mich auch so einen interessanten Aspekt in diesem sogenannten Missionsbefehl, wie man das auch immer nennen will. Ich sage dem lieber die Erlaubnis, das zu sagen, weil vorher sind wir verboten, oder? Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufen sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Machen wir nächsten Sonntag. Und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Oder? Nicht lehret sie halten, was in der Bibel steht. Oder? Und das ist mir noch so wichtig. Und das ist das, was ein Stück die Authentizität oder die Echtheit von einem Menschen ausmacht. Wenn mir jemand etwas lehren will, das er einfach irgendwo mal gelesen hat, dann wirkt das meistens relativ schnell aufgesetzt. Wenn mir aber jemand etwas lehren will, das er selber durchgegangen ist oder erlebt hat, dann merke ich sofort, oh, der redet von sich, der redet von seinem Leben. Und dann bin ich noch eher bereit, das sofort aufzunehmen. Wobei ich jetzt eher ein Kopfmensch bin. Und durch das in solchen Situationen mich auch entscheiden kann, so Sachen zu nehmen, wenn es nicht gerade vom Herz herkommt, weil es etwas einfach nur im Kopf gehabt hat. Bei den Herzmenschen ist es noch viel, viel schwieriger. Weil das sind die, die wirklich spüren, ob jemand einfach etwas, was er gelesen hat, erzählt oder etwas erzählt, was er erlebt hat. Und ich denke, das ist das, was für alle die Wesenszüge gilt. Wenn mich jemand Geduld lehren will, dann kann es nicht einer sein, der alle 5 Minuten sagt, dass sollte jemand schneller gehen. Das kann nicht sein. Ich noch wirklich können warten auf die Sache. Ich merke, ich kann warten, er ist geduldig und warten auf den richtigen Zeitpunkt. Okay, dann kann ich abschauen. Und so ist es mit allem zusammen. Und jetzt, der Begriff Vergebung, um das jetzt mal ein bisschen genauer anzuschauen. Vergebung ist ja etwas, was hier in diesem Kolossertext vorkommt, wo aber eigentlich nicht ein Wesenszug im ersten Augenblick erscheint. Wobei ich denke, das ist nicht unbedingt ein Wesenszug, aber eine entscheidende Haltung für unser Leben. Und um das wirklich genauer anzuschauen, weil der Begriff Vergebung mal ein bisschen anschauen, was heisst Vergebung überhaupt? Ich glaube, wir kennen den Begriff längstens. Oder? Vergebung, ja, man vergeht einfach. Oder? Nein, ist es vergeben. Jetzt, Vergebung. Der Begriff Vergebung hat mit der La vor der Schuld zu tun. Beziehungsweise heisst er La vor der Schuld. Jetzt, wenn man das ein bisschen zurückstrickt, wenn wir das ein bisschen genauer machen, dann müssen wir mal schauen, ja, Schuld, das heisst Schuld? Schuld heisst, dass ich irgendetwas mal falsch gemacht habe. Was habe ich falsch gemacht? Schuld hat nochmals mit etwas zu tun, was ich genommen habe, was man nicht gehört. Sonst hat ja keine Schuld in irgendeinem Bereich oder so. Das heisst, wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, ist die Vergebung an einem Ort, wo ursprünglich etwas ist, wo ich immer genommen habe, was man nicht gehört. Jetzt, eine Schuld, wie wir sie verstehen, in unserem täglichen Leben, hat meistens mit materiellen Sachen zu tun. Und Sünde und Schuld ist das Gleiche. Übrigens nur so als Begriff. Jetzt, wenn wir unser Leben anschauen und unsere Personen anschauen, dann ist der grösste Teil von Schuld nicht Schuld materieller Art, sondern, wie soll ich sagen, emotionaler Art, wobei das, wenn ich ein bisschen genauer ausdeuten will. Und wir Menschen sind mal ganz ursprünglich schuldig geworden der Tatsache, dass wir nicht gehorsam waren. Das heisst, wir haben uns etwas genommen, das wir nicht hätten sollen. Genau damit haben sie angefangen. Adam und Eva haben eine Frucht genommen, die sie nicht hätten sollen. Das heisst, der Mensch nimmt sich etwas, das ihm nicht gehört. Und das ist dort, wo Schuld entsteht. Und um jetzt das vielleicht noch ein bisschen genauer anzuschauen, im Zwischenmenschlichen habe ich mir so aufgeschrieben, was kann man denn nehmen, was einem nicht gehört? Das Einfachste ist Gegenstand, Material, klar. Das kann man auch, was einem nicht gehört, hat man gestohlen, das soll man nicht machen, oder? Man kann aber auch Leben nehmen, vielleicht nicht das Ganze, aber ein Teil vom Leben, indem dass man jemandem Sachen abspricht oder Sachen nicht zugesteht, die ihm hören würde, kann man jemandem das Leben nehmen, zum Teil. Oder? Lebensbereiche jemandem einfach nehmen, wo ihm eigentlich würde zustehen. Man kann Zeit nehmen, die ihm nicht gehört. Man kann den Menschen dir nehmen. Wichtig, man kann den Menschen die Würde nehmen, die Achtung, den Respekt, den Ruf. Man kann die Wahrheit wegnehmen. Und all diese Sachen. Und jetzt kommen wir natürlich mit diesen Sachen kommen wir natürlich genau dort zum Punkt, wo wir den Begriff Sünde eigentlich ein bisschen genauer normalerweise mit frommem Hintergrund kennen. Und dort haben wir Sünde begangen. Indem, dass wir uns einfach etwas genommen haben oder jemandem etwas genommen haben, das ihm nicht gehört. Ich habe jemanden verleumden, dann habe ich jemandem seinen Ruf genommen. Ich habe etwas gesagt, das ich nicht sagen sollte. Wenn ich lüge, dann nehme ich die Wahrheiten weg. Das heisst, ich nehme irgendjemandem etwas weg, das gestummen hat. Oder? Und überall, wo wir einfach etwas wegnehmen, werden wir schuldig. Und für mich war das noch interessant, heute Morgen über das nachgedacht, hat mich sehr, sehr faszinieren, den Begriff Sünde mal ein bisschen anders zu verstehen, als einfach, dass wir Sachen nehmen, die uns nicht zustehen. Uns steht auch nicht zu, Gott zu sein. Oder? Und wenn wir Götzendienst machen, nehmen wir dem Herr den Platz weg. Also nehmen wir auch wieder etwas weg, das uns nicht gehört. Und es ist wieder mal etwas anderes zum Denken über den Begriff Sünde, als ich mir es gewöhnt war. Und gleich merke ich, es greift wirklich. Wenn ich einfach jemandem etwas nehme, sei es dem Herr oder den Menschen, dann bin ich schuldig. Und im 5. Mose hat es extrem viel so Gesetze und Ordnungen. Und das sind alles Sachen, wo man etwas geben muss, wenn man jemandem etwas genommen hat, interessanterweise. Oder? Und dort hat es zum Teil ganz grobe Gesetze drin, und die wollte ich nicht mit nachschauen, sonst kommt er auf die Welt. Inklusive mir, was der Herr damals seinem Volk Verordnungen gegeben hat. Und gleich habe ich gemerkt, ich muss das Buch jetzt unbedingt lesen. Und ich will es einfach 5. Mose lesen. Und es ist schon sehr viel Spannendes in diesem Buch, wo er zeigt, wie schlussendlich eine Ordnung, und wenn man es nicht als Muss, sondern als Ermutigung empfiehlt, ein Wesen daraus entsteht, das extrem viel von dem widerspiegelt, schlussendlich, was da drinnen steht, und man nachher entsprechend all die Sachen davon umsetzen. Aber jetzt haben wir da so einen Haufen Sachen, die wir einfach jemandem genommen haben. Man kann jemandem einfach auch die Würde nehmen, indem dass man nicht zulässt. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Oder? Wenn jemand mit dem redet, das ist etwas, was mir vielleicht relativ nahe liegt ab und zu, dass es passieren kann, wenn ich mit jemandem rede, dass sie plötzlich nicht mehr zulassen. Es passiert mir nicht mehr so viel. Aber irgendwie plötzlich mir etwas drauf und das auch noch schauen. Oder? Und so tun wir eigentlich jemandem, wenn wir nicht zulassen, etwas wegnehmen. Wir nehmen ihm seine Zeiten weg, und wir nehmen ihm seine Ehre weg, seine Würde als Person, weil wir achten ihn ja nicht in dem Sinn. Oder? Er ist nicht wichtig genug, dass wir ihn zulassen oder sehen. Oder? Und so, und das ist jetzt auch ein einfaches Beispiel, oder? So tun wir einfach Schuld aufladen. Uns selber, nicht den anderen, uns selber. Das ist wichtig. Weil Schuld beim anderen ist none of my business. Das ist vielleicht wichtig. Das ist nicht mein Problem, die Schuld vom anderen. Meine Schuld ist mein Problem. Oder? Und jetzt ist der Punkt einfach der, jetzt müssen wir ja irgendwie, wenn wir Schulden haben, das irgendwie wieder begleichen. Jetzt, in den Sprüchen heißt es, es ist kein Schande für einen, wenn er etwas stillt über Hunger hat, dann geht es siebenfach zurück und bittet um Entschuldigung, dann ist wieder gut. Sprüche 6 steht das so. Und der Rest, der in diesem Kapitel steht, den lassen wir weg. Es ist für einen Dieb nicht so schmachvoll, wenn er stiehlt, um seine Gier zu stillen, weil ihn hungert. Wenn er es ergriffen hat, ersetzt er siebenfach und gibt her alles Gut seines Hauses. Hoho, also, soviel zum Thema. Und das ist schon relativ viel, um einen Diebstahl wieder gut zu machen. Jetzt aber, wenn wir von Anfang an über Sachen überlegen, wenn ich jemandem Zeit und Ehre und Würde und Achtung oder Ruf oder was auch immer genommen habe, wie gebe ich das zurück? Wie gebe ich das zurück? Das ist extrem schwierig. Das kann ich fast nicht. Oder? Wenn ich jemandem den Platz geraubt habe und ihm zusteht, dem Herr den Platz geraubt habe, gesagt habe, ich bin selber Herr über mein Leben, nicht du, dann habe ich dem Herr den Platz geraubt. Und mir steht nicht zu, herzieh über mein Leben, eigentlich. Der Herr ist eigentlich üblich gnädig wie ein Mohren. Ich verstehe das zwar manchmal nicht, aber er ist zum Glück so. Und ich will das auch lernen von ihm. Und wie kann ich das wieder zurückgeben? Und dann merken wir häufen uns hier eine Liste an, wo wir gar nicht wieder erstatten können. Das können wir gar nicht. Das ist unmöglich. Jedes Mal, wenn ich irgendeinen Mensch geschnitten habe, auf irgendeinem Gebiet, bin ich schuldig geworden. Jedes Mal. Ich habe dem Mensch einfach etwas genommen. Und wenn wir einen Mensch verletzen, und das passiert uns immer und immer wieder, dann werden wir schuldig an dieser Person. Dann haben wir auch dort anfangen, einen Teil vom Leben zu nehmen. Weil eine Verletzung hat mit Leben zu tun. Und wenn ich jemandem einen Schnitt machen, die Armine, sei es nur ein Schnitt die Armine, dann nehme ich ihm eine gewisse Bewegungsfreiheit, nehme ich ihm irgendetwas anderes, was er nicht machen kann, und er muss sich eingrenzen, weil ich ihm etwas gemacht habe. Und so ist alles, was wir machen, Schuld, die wir uns irgendwie aufladen. Und jetzt kommen wir irgendwann zum Punkt, wo wir merken, ich kann das nicht mit mir selber umtragen, und jetzt gibt es nur eins. Irgendwie muss ich die Schuld loswerden können. Irgendwie muss ich es loswerden können. Und da gibt es nur eins. Und das ist Vergebung. Nur eins. Es gibt keine einzige andere Lösung. Jetzt ist der Punkt der, ich kann das nicht selber machen. Ich kann nicht Vergebung empfangen für die Fehler, die ich gemacht habe. Oder kann mir selber Vergebung zusprechen für die Fehler, die ich gemacht habe. Es macht so nichts, dass ich Mandy, dass ich es gemacht habe. Das ist schon gut. Das ist das Vergeben. Hallo? Da würde jeder sagen, spinnst. Das heisst, ich kann mir die Schulden, die ich jemandem zugefügt habe, nicht selber erlassen. Geht nicht. Und wenn ich jemandem 100 Franken schulde, kann ich nicht sagen, ja, jetzt schulde ich das nicht mehr. Hey, hallo, ist jemand daheim? Nein, du schuldest mir die 100 Franken, du hast mir die genommen, ich will die wieder. Und da ist nachher spannend, was nachher zum Thema Vergebung davon gesagt werden, von dem her. Oder? Dann merkt man, ups, irgendwie ist das etwas, wo ich muss überkommen. Und Jesus ist auf die Welt gekommen, Und das ist das Wichtigste von dem, was der Herr gemacht hat. Er ist auf die Welt gekommen, um uns Vergebung zu sprechen. Und uns Vergebung teilt zu werden. Und das heisst, ohne wiederherstellen, ohne Sühneopfer, ohne irgendein Opfer, gibt es keine Vergebung von der Schuld. Und wenn wir es im Alten Testament anschauen, dann hat es ganz viele Bibelstellen, die das ganz ausführlich anschauen, wo wir sehen, was heisst, für die Sünde muss man so viel opfern, für die Sünde so viel und so weiter. Und da sieht man, für jede Sünde muss irgendein Opfer gebracht werden. Das heisst, man muss irgendetwas geben als Bezahlung dafür. Jetzt ist das grosse Problem bei uns, dass wir bei dem, was wir machen, ja nichts haben zum Geben. Was kann ich geben? Ich kann nichts geben. Ich habe ja nichts. Wenn ich jemanden belogen habe, wenn ich jemandem eben einen Teil vom Leben, einen Teil von seinem Ruf oder was immer genommen habe, was kann ich geben dafür? Nichts, ich habe nichts. Oder? Und darum ist es so entscheidend, dass Jesus dann schlussendlich für uns ins Kreuz gegangen ist und ein Opfer gebracht hat, ein allumfängliches Opfer gebracht hat für unsere Fehler, für unsere Schuld. Er hat dort unsere Schuld beglichen. Und jetzt könnt ihr vorstellen, es war auch noch ziemlich ein Haufen gewesen. Oder? Und er hat dort, basierend auf dem, was auch war, ein Opfer gebracht, wo schlussendlich die Vergebung damit möglich geworden ist. Und die Grundlage vom Evangelium und schlussendlich die Grundlage auch von einem Wesen, das entsprechend dem Herr kann sein, ist das. Vergebung. Ist die Entscheidung, wo man darauf weiterfahren kann. Ohne Vergebung können wir alles vergessen. Wenn wir nicht vergeben sind, dann können wir noch so lange probieren, irgendwie ein gutes Wesen zu haben. Es nützt uns nicht. Wir können ja nichts zahlen, wir können nichts umgeben, wir können uns abmühen, wie wir nur wollen. Wir können es abwählen, wie wir nur wollen, es nützt nichts. Wir müssen vergeben sein. Uns muss vergeben sein, für dass wir irgendwo an einem Ort herkommen, wo wir ein Wesen bekommen, das entsprechend dem wird, das wirklich vom Herr her ist. Oder? Und jetzt wenn wir mal schauen, was der Herr so zu der Vergebung sagt und dann fangen wir mit einem Bibeltext an, den alle kennen. Alle. 100 Pro. Matthäus 6 heisst folgendes. Das ist so. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie immer so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Jesus lehrt seine Jünger beten. Und er bezieht sich auf einen einzigen Aspekt von dem Gebet sofort. Auf die Vergebung. Und sagt, wenn er betet, dann betet er so. Und jetzt, wenn es um die Vergebung geht, sagt mir irgendwie schon noch so, wie wichtig und wie zentral das ist, dass wir das wirklich können. Und wirklich auch annehmen, die Vergebung. Und das Interessante ist, vergib uns, dass wir vergeben. Nicht wir vergeben, dann vergisst du es dir auch noch. Nein. Zuerst müssen wir Vergebung haben, damit wir die Vergebung weitergeben können. Und ich glaube, wir wissen alle, es gibt nichts Erleichterndes als das Gefühl, wenn man etwas, das man geschuldet hat, können zurückgeben können. Und das ist die Vergebung. Das gibt uns das Gefühl. Und da ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, der Herr hat uns vergeben. Wenn wir ihn bitten, ist es so gut wie geschehen. Nein, nicht so gut, sondern es ist geschehen. Wenn wir ihn um Vergebung bitten, dann vergibt er uns augenblicklich. Und das ist so das Phänomenale, wo der Micha so speziell ausführt, da in seinem Buch, im Kapitel 7, wo man Lieder gesungen hat von früher, ich weiß nicht, ob sie alle noch kennen, ich kenne es immer noch. Wo ist denn so ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig? Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Micha 7, 18 und 19. Wo ist so ein Gott, der vergibt? Unsere Schuld wird er weit, weit wegwerfen. Und ich bin absolut überzeugt davon, wenn wir ein angenehmes Wesen werden wollen, dann ist das die Grundlage. Weil wenn ich noch mit Schuld rumlaufe, dann belastet mich die Schuld. Und die Schuld, die verändert mich, die verformt mich. Und je länger sie umtrage, desto schlimmer wird es. Und wenn ich die fallen kann, wenn ich dich um Vergebung bitte, dann werde ich frei. Und das ist das, was der Herr für uns will. Der Herr wünscht sich für uns, dass wir frei werden. Und der Herr sagt, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Und wenn du zu mir kommst, dann sage ich, es ist weg. Und ich werde sie tief von mir werfen und wieder nicht mehr daran denken. Das ist das Einzige, was der Herr vergisst. Das Einzige, was er vergisst. Die Schuld, die wir um Vergebung bitten, die vergisst er. Sonst vergisst er nichts. Aber das vergisst er. Und das ist das, was getilgt ist, oder? Ich tilge deine Missetat, deine Wolke, deine Sünden, wie der Nebel steht irgendwo. Das ist irgendwo der Psalm, der fragt mich nicht wo. Und so vergibt der Herr. Und jetzt sind die große Frage, ja, wenn wir so viel Vergebung empfangen haben, wie gehen wir denn mit dem Ganzen um, oder? Und jetzt kommen wir das kommt immer wieder zusammen vor. Dann kommen wir zum Punkt, wo ich merke für mich, wo ich denke, wo wieder für alles stimmt, nicht nur Vergebung. Jesus sagt seinen Jüngern und er schickt, Matthäus 10, 8, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, teilt böse Geister aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Für mich, das umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter, das gilt für mich für alles. Und vom Herrn bekommen. Nicht nur für das. Wenn wir Vergebung empfangen haben, dann können wir Vergebung auch weitergeben. Und das heisst ja dort im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Oder? Kolosse sagt, vergebt einander, wenn der eine etwas gegeneinander. Und ich bin ganz fest überzeugt davon, dass es ganz, ganz entscheidend ist für uns, dass wir so leben. Und ich nenne das einen vergebenden Lebensstil. Dass ich Sachen erlasse. Andere Menschen, die schuldig geworden sind an mir, denen will ich die Schuld erlassen. Wenn ich frei werden will. Was der andere mit seiner Schuld macht, darum habe ich gesagt, einem anderen seine Schuld ist nicht mein Business. Der Punkt ist, wenn jemand etwas an uns schuldig geworden ist und wir nicht vergeben, dann werden wir schuldig am Herrn. Warum? Er sagt, wenn ihr nicht vergebt, vergib ich euch auch nicht. Ganz deutlich in Matthäus heißt es ganz klar, hier sagt er, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Und das heisst, es ist relativ entscheidend, was für eine Haltung ich habe gegenüber den anderen Menschen. Vor allem gegenüber den Menschen, die irgendwann von irgendetwas Leid da haben. Wenn ich dort nicht vergebe, dann lade ich mir Schuld auf. Und ich merke, der Teufel versucht natürlich ganz, ganz fest, dass wir nicht vergeben. Das ist sein grosses Ziel, dass wir nicht vergeben. Weil wir dann eine Möglichkeit haben, die er immer wieder anhängen kann. Das ist der Teufel versucht. Der Teufel versucht immer einen Ort zu finden, wo er uns festhalten kann. Und ich denke, einer, der unser Leben sehr stark ruinieren kann, ist der Punkt, wenn wir anderen Menschen nicht vergeben. Weil dann schauen wir den anderen immer noch durch einen komischen Filter an. dann schauen wir ihn so an, wie wir ihn nicht anschauen sollten. Weil Jesus, und das ist wichtig, Jesus hat uns vergeben. Und wenn jemand einen Grund hat, nicht zu vergeben, ist es der Herr. Weil er hat keine Fehler gemacht. Punkt. Er hat keine Fehler gemacht. Und das Spannende ist nachher, wenn wir das anschauen, Matthäus 20, 23 ist wieder so eine interessante Verknüpfung drin, wo es heisst, wenn dir die Schuld erlassen hat, dem sind die Schulden erlassen. Das heisst, wenn wir Vergebung aussprechen, dann ist Vergebung. Das heisst, auch wir können Vergebung aussprechen, nachher, wenn wir Vergebung empfangen haben. Das geht nachher. Oder? Und wenn wir dann schauen, warum das der Herr kommt im Zusammenhang und warum das uns dann geschickt hat, dann heisst es nachher im Lukas 24, 47, das ist der Lukas-Missionsbefehl, nicht in Matthäus steht. Ja. Dort heisst es, so steht geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen wird vom dritten Tage an und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Das ist das, was er sagt, was er machen soll. Das, was in der Apostelgeschichte der Anfang ist, in dieser Botschaft, die Petrus redet und sagt, tut Buße zur Vergebung von euren Sünden. Oder? Und dann heisst es aber entsprechend, wir sollen selber vergeben. Jetzt selber vergeben. Und darum habe ich vorhin gesagt, das ist ein Lebensstil. Das kann nicht sein, dass das eine einzelne Art ist. Weil da hat der Petrus, wieder der Petrus, so eine interessante Frage gestellt. Matthäus 18, 21, 22, da hat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir gesündigt hat, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Vergebung ist ein Lebensstil. Es ist ein Lebensstil, der mir Freiheit schenkt. Und das ist das, was wir uns wünschen. Und dann denke ich, ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir vergebend sind. Dass wir einfach vergeben. Und mir kommt da immer so eine witzige Illustration in den Sinn, die ich vor manchem Jahr mal in der Coasties gehabt habe. Sie haben zwei zusammen etwas dargestellt, was passiert, wenn wir nicht vergeben, sondern ein Groll in uns haben gegenüber jemandem. Und eine Person ist die Mönche, die andere Person ist der Groll gewesen. Und die Person, die den Groll gespielt hat, war ziemlich eine grosse Person gewesen. Und von dem Punkt an, wo der andere sagt, nein, ich vergibe dir nicht, ist der Groll am anderen auf den Rücken gehockt. Und das war so gut dargestellt gewesen, was passiert, wenn ich nicht vergibe. Dann lasse ich mir einen tierischen Rucksack auf mein Leben. Und der andere, dem, den ich nicht vergeben habe, der weiss gar nicht, dass ich den Rucksack mir rumschleiche. Der fragt sich manchmal, warum ist das so komisch mit mir? Und ich glaube, wir spüren das, wenn uns jemand nicht vergeben hat. Wir wissen ganz genau, von was wir reden, oder? Das ist einfach komisch. Aber, und es belastet die Beziehung zueinander, ganz eindeutig. Aber wer mehr darunter liegt, ist der, der nicht vergeben hat, als der, der die Schuld gemacht hat. Interessanterweise. Und darum ist es so entscheidend, dass wir vergeben. Dass wir vergeben denen, die an uns irgendwie schuldig geworden sind. Und darum merke ich, dass das Wesen, dass die Art und Weise zu leben etwas ist, wo wir doch schon noch ein bisschen darum tun können, wenn wir wollen, dass es ein bisschen besser geht von dem her, oder? Und ein Bibelvers, wo mir früher immer wieder mit Fragen gekommen ist der, wo Jesus zu der Sünderin gesagt hat, am Schluss, wo er sie geschickt hat, im Lukas 7, 47. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wer aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und das ist für mich schon ganz eine spannende Verknüpfung. Wenn wir viel Liebe wollen, dann brauchen wir viel Vergebung. Das heisst nicht, dass wir viele Fehler machen müssen. Das heisst nicht, dass wir so viele Fehler machen. Das heisst aber, wenn viel vergeben ist, dann liebt viel. Das heisst, je mehr ich verstehe, dass der Herr mir alles vergeben hat, was ich gemacht habe, und ich immer und immer und immer wieder um Vergebung bitte, desto mehr wird seine Liebe in mir wachsen. Und dann werden wir ganz interessanterweise wieder genau dort, wo wir sein wollen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und nachher haben wir auch festgestellt, wenn wir den ersten Korinthertext anschauen, all die Attribute, die nachher kommen, sind ein Teil eigentlich von dieser Liebe. Die Liebe ist alles. Und es heisst auch, das haben wir wieder am Anfang, gefällt mir, das werde ich nämlich auch fertig. So, hey. Kolosser 3 steht ja bei dem Text, den wir gelesen haben. Über alles aber zieht an die Liebe. Die da ist das Bild der Vollkommenheit. Das Band der Vollkommenheit. Oder? Die Liebe umfasst alles. Und wenn wir viel Vergebung empfangen haben, werden wir auch viel Liebe bekommen. Und darum wird ich für mich wirklich einen Lebensstil haben, der einfach vergibt. Einfach vergibt. Egal, was der andere mir zu leid da hat, ich will vergeben. Das Vergessen, was darüber hinwegkommt, ist etwas anderes. Aber Vergeben ist eine Entscheidung. Vergeben ist eine Entscheidung, die ich immer wieder treffen kann und sagen, ich will meinem Nächsten vergeben. Wenn mir etwas leid da worden ist. Und ich will, wenn ich etwas falsch gemacht habe, der Herr und auch die anderen Menschen um Vergebung bitten. Und wenn ich zu jemandem gehe und sage, weißt du was, es tut mir wirklich leid, kannst du mir vergeben, dass ich dort die geschnitten habe, also nicht lieblich, sondern hoffentlich in den meisten Fällen, sondern eher emotional, dass ich dort verletzt habe, kannst du mir das vergeben. Und wenn ich das ausdrücke von mir her, mehr kann ich nicht machen, wenn der andere mir dann nicht vergeben will, ist das nicht mein Problem. Das ist wichtig. Dann haben wir eben nicht einen riesen Rucksack auf dem Rücken vom anderen, aber mir. Ich bin wirklich feiner als mit dem Herrn. Weil ich habe gemacht, was ich konnte. Ich weiss, und das muss nicht, dass das natürlich nicht leichtsinnig war. So, hey, vergib mir mal, gell, das war nicht so schlimm, oder? Und man merkt die Aufrichtigkeit von einem Menschen, wenn er mit dieser Frage kommt. Und so wünsche ich mir wirklich für uns, dass wir das wirklich als Grundlage haben in unserem Leben. Dass wir einen vergebenden Lebensstil haben, wo wir einfach den anderen Menschen vergeben, und Vergebung immer können empfangen können. Von anderen und vom Herr. Dass wir einfach keine Schulden haben. Das ist das, was schlussendlich darauf rauskommt. Wir wollen doch einfach keine Schulden haben. Wer will schon Schulden haben? Wir haben jetzt gerade letzten Monat unser Auto endlich aus dem Leasing rausgekauft und ich bin absolut erleichtert. Das ist total witzig so. Es ist nicht absolut, oder? Aber gleich habe ich gemerkt, es ist wirklich eine Erleichterung, dass jetzt das Auto einfach wirklich uns gehört. Man hat es nicht anders vermögen damals, es wäre gar nicht anders gegangen, oder? Und gleich merke ich, es ist trivial, so etwas. Ein Leasing, was ist das schon, oder? Wenn es kaputt ist, einfach kein Auto mehr, oder? Zum Teil schon, ja. Außer du hast eine Versicherung, zum Teil hast du eine Versicherung dort, oder? Aber ja. Aber wenn es dann schon bei so materiellen Sachen so ist, wie es dann viel mehr, wenn es ums Leben geht. Wenn ich weiss, meine Schulden sind mir vergeben. Meine Schulden sind mir erlassen. Der Herr hat mir vergeben, und zwar komplett, und denkt nicht mehr dran. Das ist doch eine absolute Erleichterung für unser Leben. Und entsprechend weiss ich auch, dass sie an einem anderen Menschen das Leben nicht schwer machen will. Darum will ich ihm vergeben. Und der Herr ist deutlich gegenüber dem Petrus. 7-mal reicht nicht. 7-mal, 70-mal heisst, ich kann gar nicht aufhören. Oder? Weil bis ich 490-mal ihm vergeben habe, ist so auch wieder etwas passiert. Oder? Das ist einfach so. Also geht es um eine Haltung, um einen Lebensstil, der uns innen ist, der einfach sagt, ich will vergeben, weil mir ist auch vergeben. Und ich kenne es gleich vom Schalsknecht, da könnte man jetzt noch Aufsichtsrichter machen, dort ist rausgekommen, was passiert, wenn man die Schuld niederlässt. Ich wollte nicht der sein, der die grössere Schuld hatte. Und dann hat der Meister gekommen und gesagt, so und jetzt bezahlst du bis auf den letzten Pfennig. Oder? Auch dort wieder vergeben. Vergeben macht frei. und gibt einen Lebensstil, gibt ein Leben, das viel leichter ist. Und das wünsche ich uns allen, dass wir wirklich Vergebung bekommen können und Vergebung aussprechen können. Und basierend auf dem können wir nachher anfangen, unser Wesen aufbauen mit dem Herrn. Amen.